Deutschlandfunk. DLF Magazin. Unsere Themen heute:
Strippenzieher, die NRW-Jusos und der Einfluss auf die SPD. Scham und Stigma, Kinder und ihre inhaftierten Eltern. Führungslos, niemand will Bürgermeister in Breitbrunn werden. Heute mit Irene Geuer.
Die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen vergangene Woche wird so schnell niemand vergessen. Sie hat sogar bereits einen sehr umfangreichen Eintrag bei Wikipedia, wo auch Wissenschaftler und ihre Einschätzungen zitiert werden. Das gründliche Ergründen. Wie kam es zu dieser Wahl? Das ist derzeit das Hauptgeschäft und viele Thesen stehen im Raum. Machtversessenheit stecke dahinter. Auch Dummheit wird genannt. Andere sprechen von einer falschen Strategie im Umgang mit der AfD. Und Fragen kommen auf. Warum musste die FDP einen eigenen Kandidaten aufstellen, der dann von der AfD mitgewählt wurde? Anscheinend zählt das Wort von FDP-Chef Christian Lindner nicht mehr. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Gesagt hat er das nach der Bundestagswahl 2017, als es um neue Regierungsbündnisse ging, die ihm nicht machbar erschienen. Alles vergessen, womit wir bei einer weiteren These wären. Eben das Vergessen ist in Thüringen und nicht nur dort, sondern in vielen Teilen der ehemaligen DDR etwas gewaltig schiefgelaufen in der Betrachtung und Bearbeitung der eigenen und der deutschen Geschichte. Christoph Richter war in Brandenburg unterwegs.
Sind die Ostdeutschen geschichtsvergessen und deshalb naiver gegenüber einer rechten Partei wie der AfD? Ein paar Stimmen dazu aus Königs Wusterhausen in Brandenburg.
Ich meine, ich bin, was ich, auch 10 Jahre in der DDR-Schule gegangen. Also das war nie irgendwie ein Thema gewesen. Der Nationalsozialismus war alles schlecht und so, aber wo der entstanden ist und wie, das wurde damals nicht bearbeitet.
Ein bisschen mal die Augen und die Ohren offen hält, dann weiß man doch, was damals los war. Ich kann es nicht nachvollziehen.
Das hat aber nicht mit fehlendem Geschichtsbewusstsein zu tun, denn wir haben in der Schule das richtig gelernt, was Faschismus und so weiter alles war. Weiß ich nicht, ob das im Westen genauso war, keine Ahnung.
Das Wahldebakel in Thüringen wirft jedenfalls einmal mehr die Frage auf, wie es CDU und FDP in Ostdeutschland mit der AfD halten und was sie aus der deutschen Geschichte gelernt haben. Dazu sagte der Politikwissenschaftler Herfried Münkler kürzlich im Deutschlandfunk:
Ja, Vergessenheit, das klingt so, als hätten die das irgendwann mal begriffen gehabt und hätten es nunmehr vergessen. Ich fürchte, die haben es nie begriffen.
Eine These, die in ähnlicher Weise auch Jochen Franzke vertritt. Er ist Professor für Politik- und Verwaltungswissenschaft an der Universität Potsdam. Er sieht vor allem in der ostdeutschen CDU einen etwas naiven Umgang mit der AfD.
Es ist ein anderes Geschichtsbewusstsein. Das ist ein Geschichtsbewusstsein, in dem die nationale Tradition, das Nationale, das Patriotische eine größere Rolle spielt als in den, ja, vor allen Dingen von den 68er-Bewegungen geprägten westdeutschen politischen Kultur. Dieser Unterschied ist immer noch vorhanden.
Das sei auch eine Folge der Antifaschismusdoktrin in der früheren DDR, sagt Franzke. Die nationalsozialistische Vergangenheit habe man in der DDR aus dem kollektiven Gedächtnis gestrichen. Sie sei nie Teil der eigenen Geschichte gewesen. In der offiziellen Lesart gab es Faschismus nur im Westen. Dort habe man die Täter verortet, nicht aber in der DDR.
Weil das Problem lag ja nicht in der DDR, sondern das Problem lag in Westdeutschland. Da waren die Kapitalisten, da waren die Faschisten, da waren sozusagen alles Böse. Und diese Entschuldigung wurde genutzt, um Aufarbeitung von vielen Aspekten nicht durchzuführen. Und das wirkt bis heute nach.
So habe man sich im Osten von jeder historischen Verantwortung für den Nationalsozialismus entlastet. DDR-Bürger sahen sich nicht in der Nachfolge der NS-Diktatur, schrieb einst der Historiker Jürgen Kocker in der Frankfurter Rundschau. Jochen Franzke spricht von Geschichtsnaivität. Nach 1990 habe es in Ostdeutschland in der breiten Öffentlichkeit nur eine spärliche Aufarbeitung dieses propagandistischen Geschichtsbildes der DDR gegeben.
So dass dieses Denken ja weiterhin da ist und eine kritische Auseinandersetzung bis heute fehlt.
Ortswechsel. Der Landtag von Brandenburg im äußerlich originalgetreu wieder aufgebauten Potsdamer Stadtschloss. Im Foyer steht der CDU-Abgeordnete Jan Redmann und schüttelt energisch mit dem Kopf. Er widerspricht der These von der Geschichtsvergessenheit der Ostdeutschen.
Für mich klingt es so ein bisschen nach Generalverdacht, unter den da jetzt alle Ostdeutschen gestellt werden,
sagt der 40-jährige Redmann. Er ist der Fraktionschef der CDU im Brandenburger Landtag. Den Ostdeutschen, den gebe es nicht, sagt er, und von Geschichtsvergessenheit bei ostdeutschen Abgeordneten könne definitiv keine Rede sein, sagt der aus der Prignitz stammende, freundlich lächelnde, aber mit verschränkten Armen dastehende, promovierte Jurist Redmann.
Auch die Abgeordneten aller Parteien in Ostdeutschland haben in den letzten 30 Jahren mit offenen Ohren und Augen gelebt, haben auch ihre Erfahrungen gesammelt. Ich selbst war zur Wendezeit 10 Jahre alt. Ich habe eine Zeit in den 90er Jahren erlebt, an dem es beispielsweise an meiner Schule sehr, sehr viele Nazis gab, auch in meiner Klassenstufe, in meinem Ort brannten Dönerimbisse und dergleichen. Insofern ist, glaube ich, die Bedrohungslage uns, die wir gegenwärtig Politik machen, durch den Rechtsextremismus durchaus bewusst. Und da, glaube ich, braucht es auch keinen Nachhilfebedarf.
Auch der Potsdamer DDR-Forscher Jens Giesecke warnt vor Verallgemeinerungen. Doch auch er sagt, die alte Bundesrepublik war deutlich postnationaler aufgestellt.
Die, wenn man so will, postnationale Grundauffassung vom Selbstverständnis der Gesellschaft, also Stichwort Verfassungspatriotismus, Jürgen Habermas, die ist in der DDR jedenfalls offenbar nicht so stark verankert gewesen. Und daraus resultiert eine Haltung zum Nationalen.
Dieses Verständnis schlage bis heute durch, weshalb gerade völkische Konzepte in Teilen der ostdeutschen Gesellschaft anschlussfähig seien, vermutet der Zeithistoriker Giesecke. Jochen Franzke, der Verwaltungswissenschaftler an der Uni Potsdam, hatte zu DDR-Zeiten Staatswissenschaften studiert. Die politischen Entwicklungen in Brandenburg und ganz Ostdeutschland hat er seit den frühen 90er Jahren intensiv im Blick. Auch die Situation in den osteuropäischen Ländern wie in Ungarn und Polen. Dort sei teilweise ein schleichender Abbau demokratischer Strukturen zu beobachten, sagt Franzke. Man brauche gar nicht in die Zeit der Weimarer Republik zu schauen, um zu erkennen, was passiert, wenn rechte Parteien wie die AfD Macht und Einfluss gewinnen. In dieser Hinsicht warnt er vor allem die ostdeutschen Bürger und Politiker vor Naivität und Geschichtsvergessenheit. Ansonsten, so Franzke weiter, wache man schnell in einer illiberalen Welt ohne bürgerliche Rechte auf.
Wir sind in einem Hochrisikospiel, was die Demokratie betrifft, weil wenn diese Partei einmal die Macht bekommt, dann wird sie nicht wieder abgeben. Und das ist das Problem. Und das sehen wir in vielen anderen Ländern. Wenn man sie da ranlässt, werden sie das Wahlrecht ändern, werden sie die Medien unter ihre Kontrolle bringen und so weiter und so weiter. Viktor Orban sagt ja auch, es ist eine Demokratie, es ist eine illiberale, aber ja eigentlich alles in Ordnung.
Christoph Richter über die Diskussion, ob es Geschichtsvergessenheit in Ostdeutschland gibt.
Mauern in den Köpfen stehen manchmal länger als die, die aus Betonklötzen errichtet sind.
Irgendwo in den vielen Kommentaren zu der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen habe ich ihn gelesen. Einen satirischen Einwurf. Philipp Amthor, der junge CDU-Abgeordnete, ruft darin: Hey Rezo, du alter Zerstörer, die CDU braucht dich nicht, zerstören können wir uns selbst. Hintergrund ist der YouTube-Film des Werbevideoproduzenten Rezo kurz vor der Europawahl im vergangenen Jahr. Die Zerstörung der CDU war der Titel. Und viele sagten der CDU mangelnde Souveränität damit nach. Man habe da einfach zu sehr die Nerven verloren. Im vergangenen November ging der CDU-Parteizentrale das C verlustig. Umweltaktivisten hatten es abmontiert. Nun verliert sie ihre Vorsitzende, Annegret Kramp-Karrenbauer, die ihren Rücktritt angekündigt hat. Also ist die CDU gerade mächtig mit sich selbst beschäftigt. Das kannte man bisher eigentlich mehr von der SPD. Aber die macht derzeit einen ganz soliden Eindruck in ihrer Parteiführung. Das Duo Esken-Walter Borjans scheint mehr Ruhe in die Partei hineingebracht zu haben. Seit Anfang Dezember sind die beiden im Amt und das freut diejenigen, die den Wahlkampf des Duos gestaltet haben. Eine Graswurzelbewegung in der SPD. Moritz Küpper hat einige von ihnen in Düsseldorf getroffen.
Mit kleinen Schritten läuft Norbert Walter Borjans über den grauen Teppichboden im Plenarsaal des Nordrhein-Westfälischen Landtages, stellt sich ans Rednerpult und schaut sich um.
Ja, lieber Thomas, meine Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen.
Er hält kurz inne.
Ist schon ein schönes Gefühl, wieder hier zu stehen.
Jahresauftaktkonferenz der SPD-Landtagsfraktion im Düsseldorfer Landtag. Gekommen ist auch die neue Doppelspitze der Partei, Saskia Esken und eben Novabo, wie Norbert Walter Borjans in der SPD genannt wird.
Also deswegen danke ich nicht nur ganz herzlich dafür, dass ich heute hier sprechen darf, sondern dass mir auch noch mal die Möglichkeit gegeben wird, an einem sehr vertrauten Platz zu stehen und alte Erinnerungen vom Ort her, aber auch von den Menschen, denen ich hier begegne, her noch mal wach werden zu lassen.
Walter Borjans war 7 Jahre lang Finanzminister in NRW, davor außerdem Regierungssprecher für den langjährigen Ministerpräsidenten Johannes Rau. An diesem Nachmittag blickt er in viele vertraute, aber durchaus junge Gesichter. Hier sitzen Leute, denen er es zu verdanken hat, dass er jetzt SPD-Chef ist. Veit Lemm zum Beispiel hat das Duo Esken-Walter Borjans im parteiinternen Wahlkampf betreut, hat die Kampagne organisiert.
Extrem intensiv, weil man da ja auch so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde zugekommen ist, so nach dem Motto, hey, hast du Lust da mitzumachen? Und dann habe ich das so ein bisschen organisiert.
Sagt der 36-Jährige, der als Markenzeichen stets einen runden schwarzen Hut trägt.
Und das war dann also auch irgendwann natürlich mit wenig Schlaf und viel Einsatz verbunden, aber es hat auch unheimlich Spaß gemacht, weil es einfach ein Haufen toller Leute war, eine tolle Truppe war, die einfach Bock hatte, was zu schaffen.
Er sei eine Art Wahlkampfmanager gewesen, sagt Lemm, mit der Aufgabe, das Duo Escabo, wie es in den sozialen Medien schnell hieß, nach vorne zu bringen.
Das heißt, geguckt, dass Leute an Bord sind, die sich um die Pressesachen kümmern können, die Interviews teilweise auch selber nochmal mit beigegeben und drüber gelesen, geguckt, was ist sozusagen die Erzählung, die wir dahinter haben, weil das war die Grundbedingung, dass wir gesagt haben, wir möchten was machen, wo das Thema Verteilungsgerechtigkeit eine große Rolle spielt.
Standhaft, sozialdemokratisch. Das war das Motto der Kampagne, der Slogan, mit dem Saskia Esken und Norbert Walter Borjans antraten. Was folgte, war eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte, die an David gegen Goliath denken lässt. Es wäre nicht möglich gewesen ohne das Team hinter Escabo. Befreundete Sozialdemokraten, allesamt GroKo-Kritiker aus Bonn, Bielefeld und Gelsenkirchen. Neben Lemm war auch dessen Frau, die SPD-Bundestagsabgeordnete Wiebke Ester aus Bielefeld dabei. Außerdem Lukas Günther, 27 Jahre alt, Pressesprecher der NRW-Jusos, Politikstudent und Mitglied im Stadtrat von Gelsenkirchen. Und Frederik Cordes, Ex-Chef der NRW-Jusos. Ein Budget von 5.000 Euro bekam jedes Bewerberduo vom Willy Brandt-Haus. Die Ablehnung des Partei-Establishments gab es gratis obendrauf. Doch die Graswurzelbewegung gewann Anhänger.
Diese Gruppe ist stetig gewachsen, von einem engen Team mit vielleicht ein Dutzend Leuten, bis, wenn man alle mit einberechnet, mehrere hundert Leute, die einfach so mal mehr, mal weniger mitgemacht haben.
Die Parallelen zu der Kampagne des britischen Labour-Chefs Jeremy Corbyn sind für manche unübersehbar. Auch er hatte eine Graswurzelbewegung an seiner Seite, Momentum. Sein Wahlkampfslogan hieß »For the many, not the few«, für die vielen, nicht die wenigen. So steht es auch an diesem Nachmittag im NRW-Landtag auf einem Banner hinter Walter Borjans. Auch wenn Lemm sagt,
also ehrlich gesagt, die Schablone darüber zu legen und zu sagen, hey, Jusos und NRW haben das jetzt so durchgesteuert, das wäre mir ein bisschen zu einfach. Wobei man auf jeden Fall sagen muss, dass bei uns mehr junge Menschen aus der Partei dabei waren und auch viele aus Nordrhein-Westfalen, das schon.
Lemm koordinierte die Kampagne, Cordes mobilisierte im Landesverband, Günther kümmerte sich um Social Media und Pressekontakte. Zudem gab es weitere Hilfe aus der SPD-Fraktion im NRW-Landtag, Reden, Positionspapiere, Wahlprüfsteine. Doch für den Sieg war letztendlich wohl die Wechselstimmung in der SPD der Hauptgrund. auch wenn das Team von Esken und Walter Borjans den eigenen Erfolg vor allem mit Feuereifer, harter Arbeit und engem Zusammenhalt erklärt. Letztendlich war es eben auch die Geschichte des Underdogs gegen das Establishment.
Ja, das war jedenfalls die Vermutung und absehbar, dass es dazu werden könnte. Und das war ja auch jetzt nicht ganz zu unserem Nachteil.
Doch jetzt, 69 Tage nach der Wahl, stehen Walter Borjans und Esken auch in der Kritik. Statt Schluss zu machen mit der ungeliebten GroKo, regiert die SPD immer noch weiter im Bund. Und auch ansonsten scheint die Wechselstimmung in den Augen mancher verpufft.
Früher gab es mal die eher eine Regel, dass alle, die Neuen im Amt sind, 100 Tage Zeit haben, um sich auch bewähren zu können. Saskia Esken und Norbert Walter Borjans haben nicht mal 100 Sekunden zugesprochen bekommen.
Verteidigt der Ober-Juso Kevin Kühnert, ebenfalls einer der großen Unterstützer, kürzlich das immer noch neue Duo.
Das Trommelfeuer geht seit Anfang Dezember los. Wenn man bedenkt, dass es gerade mal gut 2 Monate sind und dazwischen auch noch eine Weihnachtspause lag, dann weiß ich nicht, was manche erwartet haben an Weltwundern, die in dieser Zeit passieren sollen.
In NRW jedenfalls gibt es noch Unterstützung. Beispielsweise bei Thomas Kutschaty, dem SPD-Fraktionschef und Gastgeber an diesem Nachmittag.
Sie machen das sehr gut. Wir haben auf dem Parteitag auch gute Beschlüsse gefasst. Sie tragen das jetzt auch in die Republik, werben für die Sozialdemokratie.
Kutschatys rechte Hand in Düsseldorf half ebenfalls während des damaligen Wahlkampfs mit, schrieb Reden, lieferte Positionspapiere und war die ersten Tage in der Berliner Amtszeit im Willy-Brandt-Haus mit dabei. Unterstützung, Verbindungen, die immer noch halten. Und auch Ex-Mitarbeiter Veit Lemm bleibt hinsichtlich der Zukunft des SPD-Duos optimistisch.
Also ich habe großes Zutrauen in die SPD insgesamt und ich habe auch großes Zutrauen in die Bundesspitze. Und damit meine ich jetzt nicht nur die beiden Vorsitzenden, sondern die Bundesspitze insgesamt, weil ich schon die Hoffnung habe, dass alle erkannt haben, wie ernst die Lage ist und dass es auch in diesem Land viel zu tun gibt, was sich jetzt verändern muss, weil die Kampagne gezeigt hat, dass es ehrlich gesagt neue Antworten braucht. Und die sind momentan in dem jetzigen Koalitionsvertrag mit der Union nicht ausreichend beantwortet. Deswegen ist das die große Chance, jetzt auch nochmal für die nächsten Jahre die Politik in diesem Land neu zu gestalten? Und ich glaube, das ist möglich.
Lemm hätte dabei ebenfalls helfen können, doch den Büroleiterjob im Willy-Brandt-Haus lehnte er ab. Er will stattdessen im Herbst Bürgermeister werden in der Stadt Werther, einem Ort mit knapp 12.000 Einwohnern in Westfalen.
Es geht ja tatsächlich um die wunderschöne Stadt Werther und was wir da erreichen. Und da sind auch viele Leute toll ehrenamtlich aktiv und deswegen konzentrieren wir uns natürlich auch vor allen Dingen auf unsere Ziele, auf unseren Wahlkampf.
Und das haben Veit Lemm und seine Genossen im Rennen um die SPD-Spitze gezeigt. Wahlkampf, das können sie.
Moritz Küpper über die Strippenzieher bei den Jusos und ihren Einfluss in der SPD.
Mit eurer Zeit.
In den Justizvollzugsanstalten in Deutschland gibt es sehr viel Verbesserungsbedarf. Manche sind überfüllt, es gibt Drogenprobleme oder Sprachprobleme, wenn die Inhaftierten kein oder kaum Deutsch sprechen. JVA-Bedienstete klagen über viel zu viele Überstunden. Die Liste ist lang. Aber ein Problem wird häufig nicht genannt, weil es die draußen betrifft, die Kinder von Inhaftierten. Das sind laut aktuellen Schätzungen ca. 100.000. Und die haben es oftmals wirklich nicht leicht. Manchmal wird ihnen gar nicht gesagt, wo Mama oder Papa ist. Dann heißt es auf Montage oder im Ausland. Viele Kinder, die wissen, dass ihre Eltern im Gefängnis sind, können sich nur schwer daran gewöhnen, dass es nach einer Stunde Besuch schon wieder Abschied nehmen heißt. Videotelefonate, die manches erleichtern würden, sind in vielen JVAs nicht erlaubt. Dabei haben die Kinder das Recht darauf, regelmäßigen Kontakt mit ihren Eltern zu haben. Aber oftmals schwierig. Timo Stuckenberg hat eine Mutter getroffen, die von ihrer Zeit in einer JVA erzählt.
Sie war ja damals zu dem Zeitpunkt 2 Jahre erst und ich hatte nicht viel Zeit, ihr es zu sagen. Ja, ich habe ihr immer wieder gesagt, dass Mama wiederkommt, dass es ihr momentan nicht gut geht und dass sie irgendwann wiederkommt. Ja.
So erinnert sich eine Mutter, die 2018 für mehrere Monate ins Gefängnis musste. Erst war sie im geschlossenen, später im offenen Vollzug, wo sie ihre Tochter außerhalb der Justizvollzugsanstalt sehen konnte. Den Grund für ihre Haft will sie im Radio nicht nennen. Hinter Gittern war der Kontakt zwischen der Mutter und ihrem Kleinkind stark eingeschränkt. Handys sind in vielen Bundesländern verboten, so auch bei der inhaftierten Frau. Sie konnte nur über ein stationäres Telefon in der Anstalt telefonieren. Das kostete mehrere 100 Euro im Monat. Geld, das die wenigsten Gefangenen aufbringen können. Was bleibt, ist der Besuch. In vielen Gefängnissen liegt die Besuchszeit im geschlossenen Vollzug zwischen 1 und 4 Stunden pro Monat. Der Abschied vom eigenen Kind, das berichten im Deutschlandfunk auch andere Inhaftierte, ist schwer.
Na, es fängt dann schon so eine halbe Stunde vorher an zu kribbeln, ne? Also ich habe mir dann auch immer eine Uhr geben lassen, dass ich nicht so ganz knallauffall sie wieder abgeben musste. Aber es ist dann schon, wenn man so weiß, boah, jetzt muss es wieder weggeben, so für eine Woche, das krampft schon ganz schön arg am Herz.
Die sogenannte Coping-Studie hat vor rund 10 Jahren in 4 europäischen Ländern, darunter Deutschland, und mit Mitteln der EU untersucht, wie viele Kinder mindestens einen Elternteil im Gefängnis haben. Das Ergebnis? Zum Stichtag waren allein in der Bundesrepublik rund 100.000 Kinder betroffen, bei gut 64.000 Gefangenen. Europaweit waren rund 1 Million Kinder betroffen. Hilde Kugler arbeitet seit Jahrzehnten mit Angehörigen von Inhaftierten beim Nürnberger Verein Treffpunkt. Für die Studie hat sie Interviews mit betroffenen Kindern und deren Eltern geführt und die Auswirkungen der Situation untersucht.
Kinder sind durch die Inhaftierung ihrer Eltern natürlich erstmal massiv verunsichert. Und ganz häufig ist direkt zu beobachten, dass Kinder Entwicklungsschritte, die sie schon erreicht haben, alleine einschlafen, sauber sein und so weiter und so fort, dass sie die ganz einfach wieder verlieren.
Hinzu kommt die Scham. Hilde Kugler.
Dann ist es auch so, dass Mütter berichten, dass plötzlich die Kinder nicht mehr zum Spielen eingeladen werden. Zum Kindergeburtstag werden sie nicht eingeladen. Man wendet sich ab, an der Garderobe wird nicht mehr gegrüßt. Also da gibt es einen Haufen stigmatisierende Verhaltensweisen.
Ältere Kinder und Jugendliche haben laut der Studie unter anderem ein erhöhtes Risiko, Essstörungen zu entwickeln, drogenabhängig oder selbst straffällig zu werden. Kugler hat in den vergangenen Jahren ein Netzwerk aus Unterstützungsangeboten für Betroffene aufgebaut. Dazu gehören Familienfreizeiten für Kinder außerhalb des Gefängnisses, aber auch Vater-Kind-Gruppen hinter Gittern, bei denen unter professioneller Anleitung deren Verbindung gefördert werden soll. Kugler geht davon aus, dass es in vielen deutschen Gefängnissen keine ausreichenden Angebote für die Kinder von Inhaftierten gibt.
Es ist nicht nur eine Bewilligung für den Gefangenen, dass er sein Kind sehen darf, sondern es ist das Recht des Kindes. Und da muss man sich entsprechend umorientieren und muss auch als Vollzug die Familie fördern und den Kontakt.
Kinder haben ein Recht auf Umgang mit ihren Eltern, auch wenn diese in Haft sitzen. Und das schon, seit Bundesregierung und Bundesländer die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen im Jahr 1992 angenommen haben. Claudia Kittel leitet die Monitoringstelle UN-Kinderrechtskonvention beim Deutschen Institut für Menschenrechte. Das heißt, sie und ihre Kolleginnen prüfen, ob und wie Deutschland seinen Verpflichtungen gegenüber Kindern nachkommt. Für den Justizvollzug fällt das Urteil alles andere als befriedigend aus.
Wenn ein Kind Pech hat, dann gibt es in einigen JVAs bei uns noch Besuchsräumlichkeiten. Das ist, wie man das vielleicht so aus den Fernsehkrimis kennt, ne? So ein etwas kahler, unschöner Raum mit kleinen Tischen und 2 Stühlen. Und in ganz wenigen Einrichtungen auch noch mit Trennscheibe versehen.
Offiziell verstießen die Bundesregierung und die Bundesländer mit den Regeln im Justizvollzug zwar nicht gegen die UN-Kinderrechtskonvention, sagt Kittel, aber sie erschwerten es Kindern massiv, ihr Recht auf Umgang mit den Eltern wahrzunehmen.
Von der gesetzlichen Grundlage her gilt die UN-Kinderrechtskonvention jetzt schon, aber sie wird gerne übergangen. Und viele Menschen, auch Richterinnen und Richter, haben noch nie von der Kinderrechtskonvention gehört.
Dabei müsste die Perspektive von Kindern schon bei Gerichtsentscheidungen Gehör finden. Also bevor Väter oder Mütter inhaftiert und so von ihren Kindern getrennt werden. Der Europarat hat 2018 Empfehlungen herausgegeben, die die Justizminister der Bundesländer im November vergangenen Jahres übernommen haben. Demnach soll im Interesse der Kinder unter anderem geprüft werden, ob es im Einzelfall nicht eine Alternative zur Haft gäbe. Die Umsetzung aller Empfehlungen sei allein aus Personalgründen nicht zu leisten, heißt es bereits aus Bayern. Doch immerhin haben sich die Bundesländer bereits auf den Weg gemacht. So gibt es in Nordrhein-Westfalen Sonderbesuchszeiten für Familien. Und in manchen Gefängnissen haben Gefangene die Möglichkeit, im Besuchsraum mit einer Sofortkamera ein Familienbild zu machen. Bei der ehemals inhaftierten Mutter gab es diese Möglichkeiten nicht. An Sicherheitscheck, Zeitdruck, den schweren Abschied, daran habe sich zumindest ihre kleine Tochter nicht gewöhnen können.
Sie kannte ja dann auch schon die Personen am Einlass, sage ich einfach mal. Und dann gab es auch schon ein, zwei, wo es halt total locker ging. Aber es gab auch welche, wo es gar nicht so locker ging. Also es war jetzt nicht, dass ich sagen kann, dass es jetzt irgendwie eine Routine gekommen ist. Nein, auf keinen Fall.
Timo Stuckenberg über die Situation von Kindern in Deutschland, deren Eltern inhaftiert sind. Seit Jahren gibt es unter Juristen die strittige Frage, sollen Strafprozesse für den internen Gebrauch per Video aufgezeichnet werden? In vielen Ländern der EU ist das bereits Standard, in Deutschland nicht. Da schreibt der Richter mit und protokolliert so die Aussagen der Prozessbeteiligten. Das ist anstrengend, weshalb zum Beispiel Ottmar Breitling, ehemaliger Richter am Oberlandesgericht in Düsseldorf, auch noch Tonaufnahmen genutzt hat. Das ist möglich und bei so umfangreichen Terrorprozessen, die er in seiner Amtszeit hatte, auch entlastend, sagt er. Doch auch Tonaufnahmen sind selten in Gerichtsprozessen. Viele Richter setzen weiter auf ihre handschriftlichen Aufzeichnungen, mit deren Hilfe sie dann auch das Urteil finden müssen. Die FDP im Bundestag sagt, das sei nicht mehr zeitgemäß und sie hat bereits im vergangenen Sommer einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der eine vollständige audiovisuelle Aufzeichnung vorsieht. Seitdem wird diskutiert und das Bundesjustizministerium hat nun eine Expertenkommission eingesetzt. Was die klären soll, hat sich Peggy Fiebig angesehen.
In deutschen Strafverfahren gibt es eine Besonderheit. Der Verlauf der Hauptverhandlung wird nicht dokumentiert. Jedenfalls nicht vollständig. Ein Protokoll im herkömmlichen Sinn gibt es nicht. Vor allem bei Landgerichten und Oberlandesgerichten, wo in erster Instanz die schweren und schwersten Straftaten verhandelt werden, gibt sich das Protokollrecht wortkarg, erläutert Stefan Kaspari, Strafrichter am Magdeburger Landgericht.
Was gesagt worden ist in der Hauptverhandlung, ergibt sich aus dem Protokoll nicht. Weder was an Fragen gestellt wurde, noch was an Antworten gegeben wurde darauf. Da steht nur drin, wenn jetzt zum Beispiel ein Zeuge eine Aussage macht, das kann durchaus sein als Extremfall. Der Zeuge wird morgens um 9 reingerufen, wird bis 12 Uhr vernommen Und im Protokoll steht drin, also dass er seine Personalien angegeben hat. Und dann steht da, der Zeuge sagte zur Sache aus. Punkt. Und das ist alles, was von den 3 Stunden, die er etwas erzählt hat, im Protokoll drin steht. Mehr nicht.
Deshalb notieren sich Richter während der Verhandlung in der Regel selbst, was sie für wichtig für ihre spätere Entscheidung halten.
Was natürlich immer ein gewisses Risiko ist, weil man möglicherweise am 2. Tag, wenn ein Zeuge was aussagt, noch nicht weiß, was nach den Erkenntnissen des 20. Hauptverhandlungstages von Bedeutung gewesen ist.
Strafrichter müssen also vieles gleichzeitig können. Die Verhandlung leiten, Nachfragen an Angeklagte, Zeugen oder Sachverständige stellen und auch noch das Wichtigste mitschreiben. Das sei viel zu fehleranfällig, kritisiert der Regensburger Rechtsanwalt Jan Bockemühl.
Weil alle Richter nur auf der Erinnerung oder aufgrund ihrer Mitschriften das Urteil hinterher fällen können. Was in der Hauptverhandlung passiert ist, ist nicht rekonstruierbar und mögliche Fehler sind dann hinterher auch nicht mehr korrigierbar.
Der Strafrechtsausschuss der Bundesrechtsanwaltskammer, in dem auch Bockemühl Mitglied ist, und der Deutsche Anwaltverein fordern deshalb seit Längerem, dass Verhandlungen aufgezeichnet werden. Idealerweise per Video. In der Richterschaft stießen solche Forderungen bisher überwiegend auf wenig Gegenliebe. Erst in den vergangenen Monaten kamen vom Deutschen Richterbund vorsichtige Signale einer Öffnung. So sagte Jens Knieser, bis Dezember Vorsitzender des Deutschen Richterbundes, auf einer Veranstaltung im August vergangenen Jahres:
Ja, wir wollen uns dieser Diskussion stellen, aber wir wollen, dass die Punkte eben geklärt werden. Das erste ist, was ist mit den Persönlichkeitsrechten, Recht am eigenen Bild und so weiter, lässt sich vielleicht lösen. Was ist mit der Wahrheit, der Glaubhaftigkeitsüberprüfung? Wie verändern eigentlich Zeugen ihr Aussageverhalten, wenn sie vor einer Kamera zusätzliche Aussagen und wissen, diese Aussage wird jetzt auf unabsehbare Zeit oder vielleicht mit bestimmten Grenzen gespeichert? Verändern die ihr Aussageverhalten? Werden sie einsilbiger? Wie verändert sich dann die Möglichkeit für uns, das zu überprüfen?
Vor allem aber befürchten Richter, dass sich durch eine Einführung der Videovernehmung die verfahrensrechtlichen Grundlagen bei den Rechtsmitteln ändern werden. Insbesondere für die sogenannte Revision, bei der strafrechtliche Berufungsurteile noch einmal durch die Oberlandesgerichte bzw. den Bundesgerichtshof überprüft werden. Bisher allerdings nur auf Rechtsfehler. Fehler im Urteil zu den vom Richter zugrunde gelegten Tatsachen können nicht mehr von den Verteidigern gerügt werden. Und genau das könnte sich ändern, wenn aus einer Videoaufzeichnung eindeutig hervorgeht, dass beispielsweise der Richter eine Aussage missverstanden hat. Stefan Thome, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP im Bundestag, will diese Bedenken zerstreuen. Seine Fraktion hatte im Juni vergangenen Jahres einen Gesetzentwurf zur Nutzung audiovisueller Aufzeichnungen im Strafprozess vorgelegt.
Wir nehmen die Befürchtungen und die Einwände der Richterschaft natürlich ernst. Was nicht geschehen soll, ist, dass die audiovisuellen Aufzeichnungen verwendet und geradezu missbraucht werden sollen, um die Revisionsinstanz zu einer weiteren Tatsacheninstanz zu machen. Da muss man vielleicht auch nochmal nacharbeiten, um genau diesen Punkt zu klären. Unser Vorschlag stellt aber, wie wir meinen, hinreichend klar, dass genau das nicht geschehen soll.
Videoaufzeichnungen würden den Richtern dagegen die Arbeit erheblich erleichtern, sagt der FDP-Abgeordnete. Und so könnte auch verhindert werden, dass Verfahren platzen, wenn ein Richter oder eine Richterin ausfällt, etwa wegen Krankheit oder weil er oder sie das Pensionsalter erreicht hat. Ein neuer Richter könnte sich dann einfach die bisherigen Aufnahmen anschauen, so Thome. Ein Richterwechsel wäre viel einfacher als heute. Ob das wirklich so einfach funktioniert, ob die Dokumentation der Hauptverhandlung das Strafverfahren tatsächlich effektiver macht und wie das im Einzelnen realisiert werden könnte, das soll jetzt eine vom Bundesjustizministerium eingesetzte Expertenkommission klären. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe aus Richtern, Rechtsanwälten und Vertretern der Länder sollen die Grundlagen für ein künftiges Gesetzgebungsverfahren legen, heißt es aus dem Ministerium. Stefan Kaspari, der Richter aus Magdeburg, der Mitglied in der Expertenkommission ist, sieht die Sache nüchtern. Videoaufzeichnung im Gerichtssaal, das könne er sich zwar schon vorstellen, aber
ich persönlich käme auch ohne aus. Also ich brauche keine Videoaufzeichnung, weil ich guten Gewissens sagen kann, dass Urteile so abgefasst werden und Zeugenaussagen gewürdigt werden, die so auch gemacht worden sind. Das ist natürlich immer subjektiv, klar. Wenn da mal was falsch aufgenommen worden ist, dann wäre es jedenfalls unbewusst passiert, sodass ich meine, wir kommen ganz gut ohne aus.
Peggy Fiebig über das Pro und Contra von Videoaufzeichnungen in Strafprozessen.
Thank you.
In so mancher Gemeinde in Deutschland wird es immer schwieriger, einen Kandidaten oder eine Kandidatin für das Bürgermeisteramt zu finden. Dieses Amt ist kein einfaches, es ist zeitaufwendig, mal von Gratulationen zum 100. oder zur eisernen Hochzeit abgesehen. Auch die Arbeit im Stadtrat ist anstrengend und dann melden sich immer wieder Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen, die nicht nur verbal angefeindet werden, deren Eigentum beschädigt wird oder deren Familien bedroht werden. Im März finden in Bayern Kommunalwahlen statt und in so mancher Gemeinde ist nicht klar, ob es einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin danach geben wird. Vielleicht wird auch Breitbrunn im März vor diesem Problem stehen. Das 1000-Einwohner-Dorf im bayerischen Unterfranken hat eine Bürgermeisterin, die aber Schluss machen will, aus Altersgründen. Sie ist seit 12 Jahren im Amt und keiner ist da, der freiwillig ihre Nachfolge antreten will, obwohl sie von diesem Amt mit Feuereifer schwärmt. Michael Watzke hat sie besucht.
12 Uhr mittags in Breitbrunn. Die Ausläufer von Sturm Sabine pfeifen durch den kleinen Ort. Niemand auf der Straße, außer einem LKW-Fahrer, der seinen Anhänger mit Stahlseilen sichert. Wird er vielleicht der neue Bürgermeister von Breitbrunn?
Das ist jetzt einfach, solche Sachen. Ich würde es auf jeden Fall nicht machen.
Warum nicht?
Aufwendig, zeitaufwendig ist es. Das wird sowieso beruflich überhaupt nicht hinhauen bei uns da. Mit LKW fahren und so. Da sind wir früh und abend beschäftigt.
Breitbrunn sucht einen ehrenamtlichen Bürgermeister in 50-prozentiger Teilzeit. Voraussetzung: muss in Breitbrunn gemeldet, mindestens 18 Jahre alt und zupackend sein. Bisher hat den Job eine freundliche, quirlige Rentnerin gemacht.
Grüß Gott, mein Name ist Gertrud Bühl. Ich bin die erste Bürgermeisterin der Gemeinde Breitbrunn. Breitbrunn ist eine sehr schöne Gemeinde mit vielen engagierten Mitbürgern.
Die engagierteste von ihnen dürfte wohl Gertrud Bühl sein. In 12 Jahren Amtszeit hat die Freie Wählerin einen Bürgerbus, ein Generationencafé und einen Kindergarten eingerichtet. Der wird gerade generalsaniert. Bühl kommt eben von der Baustelle ins Gemeindezentrum zurück. Auf ihrem Bürgermeisterschreibtisch wartet nun
der dritte Ausbau Breitband, der jetzt bei uns derzeit auch läuft. Das wird jetzt gerade angeschlossen. Dann die Erlebniswelt Fränkischer Sandstein. Das ist ein wunderbares Projekt.
Für dieses Freiluftmuseum hat Bürgermeisterin Bühl fast 1 Million Euro EU-Fördermittel locker gemacht. Manche im Ort sagen, Bühl hinterlasse so große Fußstapfen, dass sich niemand im Ort traue, ihr nachzufolgen. Denn bei der bayerischen Kommunalwahl im März hängt Bühl ihr Amt an den Nagel.
Ich werde jetzt im Mai 70 Jahre und die Wahlperiode, die Amtszeit dauert ja 6 Jahre bis 76 und das ist doch eine lange Zeit. Ich möchte jetzt schon gerne in den Unruhezustand.
Eigentlich hatte Bühl bereits einen Nachfolger gefunden, aber der musste wegen Krankheit kurzfristig absagen. Und auf die Schnelle fand sich kein neuer Bewerber, nur ein Anrufer, der sich als Bruder von Cem Özdemir vorstellte und hauptamtlicher Bürgermeister von Breitbrunn werden wollte.
Also ich habe das mal ein bisschen nachverfolgt. Im Internet steht, dass der Herr Özdemir, unser Berliner Politiker, überhaupt keinen Bruder hat. Also da nehme ich jetzt mal an, dass das nicht so ganz stimmte.
Gertrud Bühl legt Wert auf die Feststellung, dass es in ihrer Gemeinde nicht an ehrenamtlichem Engagement fehle. Es gebe viele aktive Bürger, aber Bürgermeister, da schrecken die meisten zurück. Ist das Amt etwa zu gefährlich? Sie sei nie bedroht worden, sagt Bühl, anders als die Bürgermeister einiger Nachbarstädte. Angst müsse man nicht haben, aber...
Gut, ein dickes Fell braucht man schon, weil es gibt ja verschiedene Meinungen und Bürger, die auch verschiedene Meinungen haben. Aber man muss auch den Wunsch haben, auf den Bürger einzugehen. Ich möchte Vermittler sein zwischen dem Bürger, zwischen dem Gesetz und der Verwaltung.
Das mit dem dicken Fell sehen nicht alle so. Im fernen München fragt sich Bayerns Städtetagspräsident Kurt Griebel.
Warum muss ich ein dickes Fell haben? Ich muss kein dickes Fell haben, das steht nicht in meiner Stellenbeschreibung. Bei mir steht in der Stellenbeschreibung offen sein, zugänglich sein. Und da steht es entgegen, dass man sich ein dickes Fell zulegt, das ja eigentlich mehr zur Distanzierung führt.
Griebel, der Oberbürgermeister von Augsburg, hat gerade ein Maßnahmenpaket vorgestellt, das es Kommunalpolitikern in Bayern erleichtern soll, mit anonymen Drohungen im Internet umzugehen. Dazu gehört zum Beispiel,
dass wir in einem vereinfachten Online-Verfahren problematische Sachverhalte zur Anzeige bringen können. Wir haben konkrete Ansprechpartner bei allen 22 bayerischen Staatsanwaltschaften, die versiert uns beraten können, wie man mit bestimmten Situationen umgeht.
In Breitbrunn hofft Bürgermeisterin Bühl derweil, dass sich doch noch jemand meldet, der oder die das Amt übernehmen will. Die 800 Breitbrunner Wahlberechtigten müssten dessen Namen dann handschriftlich auf einen weißen Zettel schreiben, in die Wahlurne werfen und ihm so eine Mehrheit bescheren.
50,01% der abgegebenen gültigen Stimmen, die muss der Kandidat erhalten haben. Dann ist er gewählt, wenn er denn bereit ist, dieses Amt auch anzunehmen.
Es gebe da jemanden, der vielleicht bereit sei, sagt Bühl. Aber noch will sie keinen Namen nennen. Man sehe ja gerade bei der Union in Berlin, wohin es führe, wenn man zu eilig den Kopf nach einem Posten rausstecke.
Egal, ob wir jetzt nach Bayern schauen oder ob wir jetzt die Bundespolitik anschauen, jeder Kandidat, der zu früh sich erkennen gibt in der großen Politik, der bietet natürlich dann länger Angriffsflächen, man kann also länger suchen und so weiter. Also das verstehe ich schon sehr.
Und dann nutzt Gertrud Bühl noch die Gelegenheit, ihr Wohlfühldorf Breitbrunn einem bundesweiten Publikum ans Herz zu legen.
Ich habe für meine Gemeinde gebrannt und ich denke, so soll es auch sein. Man muss für seine Gemeinde etwas bewegen wollen, man muss bürgernah sein. Wir sind die jüngste Gemeinde des Landkreises mit 41,5 Jahren Altersdurchschnitt. Sie sehen, wir haben sehr viele junge Familien, die gerne hier wohnen und die hier auch bauen wollen, oder Breitbrunner, die in Breitbrunn bleiben wollen oder wieder zurückkehren wollen nach Breitbrunn.
Und für die wird sich doch hoffentlich eine neue Bürgermeisterin oder ein Bürgermeister finden, sagt der Brummifahrer vor dem Gemeindezentrum. Breitbrunn hätte es verdient, findet er.
Die Hoffnung stirbt zum Schluss, sag ich immer. Möglich ist alles.
Michael Watzke über das schöne Breitbrunn und über die Bürgermeistersuche an sich in Bayern. Das war das DLF-Magazin für heute. Die Themen hat Ihnen Frederik Rother zusammengestellt. Am Mikrofon bis jetzt Irene Geuer. Wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend.
Das heißt dann oft, in Bayern gehen eben die Uhren anders. Das stimmt, sie gehen bei uns richtig. Thank you.